Ja, hallo und herzlich willkommen beim BTC Echo Podcast. Heute haben wir einen Gast, nämlich Holger von Krosigk. Holger ist Bitcoiner, Verlagsgründer und Ex-Pro-Skater. Wenn er nicht gerade hochspannende Twitter-Threads schreibt, verfasst er Blogartikel über verschiedene Betrachtungsweisen von Bitcoin. Einem solchen Thema wollen wir uns heute widmen. Wir sprechen über das Sparen und wieso Bitcoin eine neue Sparkultur begründen kann. Hi Holger.
Ja, hi David. Danke für die Einladung.
Lass uns doch gleich mal reinstarten, so ein bisschen den Blick auf Kultur und Gesellschaft werfen. Und mich würde interessieren, wie denn Sparen aufgenommen wird in der Kultur.
Ja, also vorab, ich finde Sparen auf jeden Fall ein super interessantes Thema, gerade weil es auch so viele gesellschaftliche Themen bündelt und auch im Moment, glaube ich, super relevant ist. Und ich glaube, es ist ein sehr unterschätztes Thema. Und genau wie auch so die Funktionsweise des Geldsystems auch unterschätzt wird, meiner Meinung nach. Und generell muss man, glaube ich, differenzieren so zwischen dem Sparen im Sinne von Geld bleibt übrig, was natürlich überall immer stattfindet, und der tatsächlichen Sparkultur. Und es wird ja immer wieder so die Sparquote zitiert, die so und so hoch ist und wegen Lockdown noch höher ist. Und das meine ich aber nicht. Also mir geht es eher um die Sparkultur, und das hat eher was mit Werten, mit dem Habitus, mit Verhaltensweisen zu tun. Und gerade in dem Punkt würde ich sagen, kann man schon behaupten, dass Sparen tot ist. Und im Sinne der Sparkultur. Beziehungsweise Tod ist eigentlich fast schon untertrieben, weil ja eigentlich das Gegenteil von Sparen betrieben wird. Man konsumiert eigentlich heute sogar bevor man bezahlt hat. Und Schulden sind eigentlich so eine Art Normalfall. Ratenzahlung ist Normalfall. Und klar, Leute haben weiterhin Geld übrig, das sie nicht ausgeben, aber es gibt keine Sparkultur. Und eigentlich sind wir zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit an einem Punkt, wo jemand reich wird, indem er immer mehr Schulden aufnimmt und eigentlich nicht so tatsächliches Vermögen akkumuliert. Und unser Wirtschaftssystem oder Geldsystem befeuert das halt durch die Incentives, die es gibt und die vor allem aus der Inflation heraus entstehen. Und daraus entsteht eine Dynamik, die eigentlich pervers ist, die ich persönlich auch menschlich für falsch halte und gesellschaftlich für bedenklich. Und es gab ja in den 60er, 70er Jahren diesen Marshmallow-Test, den wahrscheinlich die meisten kennen an der Stanford-Uni.
Und Kinder, ne?
Genau, wo Kinder einen Marshmallow bekamen und dann beziehungsweise sie konnten wählen, ob sie einen bekommen gleich oder zwei zu einem späteren Zeitpunkt, sozusagen als Charaktertest für Belohnungsaufschub und Impulskontrolle. Und ich glaube, dass wir halt als Gesellschaft bei dem Test im Prinzip komplett versagen. Und wir wollen eigentlich die komplette Packung mit den Marshmallows, aber noch im Wartezimmer vor, bevor der Test losgeht. Und irgendwie in der Kindererziehung verstehen die meisten Leute das, dass man eine andere Haltung mitgeben muss. Aber so als Gesamtgesellschaft im großen Kontext versagen wir da meiner Meinung nach. Und ja, Schulden waren tausende von Jahren schlecht und heute ist es irgendwie der angestrebte Zustand. Das ist ein bisschen seltsam. Generell ist ein Bewusstsein da. Ich habe letztens auch ein Interview mit einem Wirtschaftsjournalisten gesehen, der ganz vehement eine neue Sparkultur gefordert hat und im Prinzip auch alles super schlüssig analysiert. Zinsumfeld, Inflation, Konsumkultur und so weiter. Aber seine Schlussfolgerung war, dass man eine neue Sparkultur braucht, seiner Meinung nach in Aktien anlegen soll. Was grundsätzlich natürlich nicht falsch ist, so ein Vermögen zu erhalten, aber es ist trotzdem ein Missverständnis. Also man kann keine Kultur fordern, meiner Meinung nach. Also eine Kultur entwickelt sich, sie ist da. Aber wenn sie nicht da ist, dann gibt es ja irgendein Problem scheinbar und sie ist nicht da. Und auf der anderen Seite, wenn sich Kultur organisch entwickelt, also wenn sie ganz von alleine entsteht, dann ist es was völlig anderes. Und da sind wir bei Bitcoin. Und für mich ist eben Bitcoin absolut eine Keimzelle einer neuen Sparkultur.
Ja, interessanter Vergleich zu diesem Marshmallow-Test, das auch so gesamtgesellschaftlich den Vergleich zu ziehen. Finde ich auf jeden Fall spannend. Du hast ja schon das im Prinzip so gut zusammengefasst, dass das Fiat-System Sparen nicht gerade incentiviert. Im Gegenteil, man verschuldet sich, Schulden machen Reichtum. Und im Gegensatz dessen steht eben so eine Art Sound-Money-System und eben auch Bitcoin, Kann uns Bitcoin so eine Sparkultur zurückbringen?
Ja, absolut. Ich bin auf jeden Fall der Meinung. Und das Thema geht halt, und das ist, glaube ich, der springende Punkt, so völlig organisch und logisch aus dem System hervor. Einfach weil Bitcoin Menschen zum ersten Mal erlaubt, so einen exakt berechenbaren Anteil an etwas zu kaufen und aufzuheben ohne eine Verwässerung. Und das ist letztendlich die Grundlage von allem. Also alles, was du besitzt, ist ein fester Anteil von 21 Millionen. Und du weißt vielleicht nicht, wie die Welt sich verändert, was Menschen in 10 Jahren alles tun, wenn du dein Geld brauchst oder wann auch immer, mit welchem Gerät du auf deine Coins zugreifst, welche App du benutzt, aber du hast dennoch eine verlässliche Größe, die aus der Technologie hervorgeht. Es wird meiner Meinung nach von Außenstehenden häufig total unterschätzt, gerade wenn es so um Volatilität und so weiter geht. Aber so diese eine Sache, die ist nicht volatil, die ist festgeschrieben, mathematisch. Alles ist verlässlich. Und auch die Inflation im Sinne von der Ausweitung der Geldmenge ist ja auch exakt vorhersehbar bei Bitcoin. Und die Kaufkraft verhält sich auch dementsprechend über längere Zeiträume betrachtet. Und das ist der Punkt. Und der Mainstream übersieht es aus irgendeinem Grund. Und Bitcoiner gehören aber zu den wenigen Menschen, die keinen Kult um Konsum machen, sondern eher einen Kult darum, möglichst wenig Geld auszugeben. Und das in der heutigen Zeit zu erleben, ist wirklich einzigartig und wird meiner Meinung nach viel zu wenig gewürdigt. Und das merkt man eben an diesen kulturellen Aspekt, an diesen ganzen Memes, die entstehen, Stacking Sets, HODL, Buy the Dip und so weiter, was täglich exerziert wird. Und das ist meiner Meinung nach mehr als jetzt nur intelligent den Markt auszutricksen, weil man sich nicht von Emotionen leiten lässt, so jetzt dieses Dollar-Cost-Averaging, DCA betreiben, sondern es ist eine echte Sparkultur, weil es zukunftsorientiert ist und eben eine Kultur mit allem, was dazugehört, auch eben diese sprachlichen Komponenten. Und daran merkt man, dass es was Kulturelles ist und das ist eben der Punkt, um auf deine Frage zurückzukommen.
Wir wollen mal den Blick ein bisschen in die Vergangenheit richten und also die Debatte ums Sparen und Schulden machen gibt's schon länger und wir wollen uns einmal kurz angucken, was denn Bernard Mandeville, der eigentlich Arzt war, zum Sparen gesagt hat. Und kannst du uns vielleicht einmal so ein bisschen einen historischen Hintergrund geben, was dieser Mandeville dazu geschrieben hat?
Ja, das ist ein spannendes Thema und ich war selber überrascht, als ich da das Sparen mal ein bisschen recherchiert habe, dass Sparen in der Geschichte auch immer kontrovers beurteilt wurde. Es gibt sogar in der Bibel schon Stellen, wo sozusagen vor zu viel Sparen gewarnt wird und dann im 18. Jahrhundert, wie du erwähnst, der Mandeville, mit der Bienenfabel. Und das hat eben auch diverse Ökonomen beeinflusst. Und er wollte daran zeigen, wie Sparsamkeit am Ende zum Stillstand führt und eine Wirtschaft kaputt macht. Was theoretisch oberflächlich betrachtet natürlich Sinn macht. Wenn wir jetzt alle gar kein Geld mehr ausgeben, dann gibt es natürlich keine Wirtschaft, dann ist alles kaputt. Aber das ist eben die These. Und das wurde diskutiert, auch von später von Keynes und Hayek. Und natürlich mit sehr unterschiedlichen Schlussfolgerungen, wie man sich denken kann.
Ich wollte gerade sagen, die stehen ja für die unterschiedlichen Kulturen, ne? Keynes, Schulden, Hayek eher hartes Geld, ne?
Ja, genau. Und Hayek natürlich auch mit dem Blick auf das Individuum, auf so mit österreichischer Schule. Also warum entscheidet sich der Einzelne so? Für Keynes war das so ein Multiplikatoreffekt, der für ihn ganz mathematisch daraus hervorging. Und für die erste österreichische Schule vor Hayek war das ein Denkfehler, weil er gesagt hat, man darf Sparen nicht mit Horten verwechseln. Und sozusagen Keynes würde jedes Verständnis von Kapital und Zins ausblenden und letztendlich eben auch die menschliche Natur. Und in dem Sinne ein super kontroverses Thema, was mir nicht so ganz bewusst war vorher. Und einig sind sich die ganzen Denkschulen eigentlich nur darin, dass Sparen ein Wirtschaftsfaktor ist. Und das ist schon ein Punkt. Und historisch spielen natürlich auch Zinsen dabei eine große Rolle. Wir haben ja auch schon eingangs besprochen, dass fehlende Zinsen oder Negativzinsen für Sparer heute am Ende so die Entscheidungsgrundlage sind, weniger zu sparen neben Inflation. Und eigentlich ist das ja total unnatürlich. Also es war ja historisch immer so, dass ein Sparer sozusagen auf sein Geld verzichtet und für diese niedrige Zeitpräferenz wird er mit Zinsen belohnt. Und das Zusammenspiel hat ja im Prinzip das eigentliche Bankgeschäft bestimmt. Also Geld von jemand verwahren und Geld an jemand anders verleihen. Und dazwischen ist eben der Zins so als Regulator. Und das ist die klassische Bank. Und das ist eine seltsame Entwicklung.
Ja, du hast ja schon so ein bisschen angerissen, Sparen ist kein Selbstzweck und ich finde es auch immer interessant, dass Hodler so als Horter bezeichnet werden, dabei sind das eigentlich nachvollziehbare ökonomische Entscheidungen, ein bisschen Geld zur Seite zu legen. Aber wieso ist Sparen letzten Endes auch ökonomisch sinnvoll?
Sparen ist auf jeden Fall ein fundamentales ökonomisches Handeln, was uns ja überhaupt erst erlaubt, Kapital für etwas zu bilden. Und das ist ja am Ende der wichtigste Aspekt von Sparen und die Grundlage für viele andere Dinge, generell für Fortschritt und Wohlstand. Und Ludwig von Mises hat sich auch damit auseinandergesetzt und für ihn war das quasi Grundlage menschlicher Zivilisation überhaupt, was natürlich echt große Worte sind. Und er war der Meinung, dass man ohne das Akkumulieren von Kapital nicht nur kein materielles Ziel erreichen kann, sondern auch kein immaterielles. Also es war wirklich so eine tiefgreifende Aussage hinsichtlich der Kultur dahinter. Und man kann am Ende gesellschaftlich noch tiefer reingehen und wir hatten ja vorher den Marshmallow-Test angesprochen und der Soziologe Max Weber hat im Sparen eben auch diese Zurückhaltung gesehen, also nicht sich emotionalen Impulsen nur hinzugeben, was praktisch der Naturzustand ist. Also wenn man, keine Ahnung, wie lange in der Geschichte zurückgeht. Aber für ihn war das auch eben Grundlage der menschlichen Zivilisation, sich zurückzuhalten und Kapital aufzubauen. Und da überschneidet sich Sparen auch mit religiösen Aspekten. Max Weber hat ja den Protestantismus auch ganz stark untersucht, in dem dieser asketische Lebensstil, der quasi automatischen Sparen mit sich bringt, die Grundlage überhaupt ist. Und indirekt hat es eben in dem Protestantismus dazu geführt, dass Kapital angesammelt wurde. Und deswegen war es quasi indirekt die Keimzelle für den Kapitalismus in der heutigen Form, weil man eben indirekt Kapital aufbaut und weil man nicht konsumieren darf, weil das eben so vorgeschrieben ist in der Religion, reinvestiert man das. Und witzigerweise, wenn man jetzt Bitcoin anschaut, dann tauchen da ein paar Dinge auf, aber es überschneiden sich Dinge, die aus eigentlich völlig verschiedenen Richtungen kommen. Es gab auch letztens so eine Umfrage, die Saifedean Ammous gemacht hat, der Autor des Bitcoin Standard. Und der hat gefragt, wer durch Bitcoin sparsamer geworden ist oder andere Aspekte seines Lebens verändert hat. Und interessanterweise war das eben auch so, und das beobachtet man ja auch selber. Und du hast eben auf der einen Seite eine Religion, die so einen asketischen Lebensstil zelebriert und als Konsequenz ist Kapital übrig. Und bei Bitcoinern ist es vordergründig erstmal andersherum. Die wollen eigentlich in erster Linie Kapital anhäufen, so viele Bitcoin wie möglich besitzen. Mhm. Aber indirekt kommen sie auch zu einem asketischen Lebensstil und zu so einer Zurückhaltung. Beides aber mit Zukunftsorientierung und niedriger Zeitpräferenz. Aber ich finde das auf jeden Fall hochinteressant, wie die beiden Sachen sich da irgendwie aus unterschiedlichen Richtungen treffen.
Ja, ich stelle das auch total bei mir fest. Also persönliche Anekdote, ich will mir irgendwie seit 1-2 Jahren so DJ-Player kaufen, die relativ teuer sind. Und ich merke so, ich könnte sie mir eigentlich leisten, aber wenn ich sie halt ausgebe, dann kann ich einen Monat keine Subs stapeln. Und dann mache ich halt nicht, aber ne, irgendwann wird es dann passieren. Und man merkt schon, wie man Konsum immer weiter so ein bisschen zurückdrängt, um dann, naja, in der Zukunft eben, wie du sagst, Kapital zu bilden und dann mehr zu haben. Genau, Holger, lass uns doch einmal so ein bisschen wieder auf das Fiat-Geldsystem blicken, weil man ja schon so ein bisschen den Eindruck hat, dass durch das Kreditgeldsystem dieser ganze Prozess von Kapital muss erst angespart werden, dann kann es verliehen werden an irgendwen, der es dann investiert oder was auch immer damit macht. Ich frage mich so ein bisschen, pervertiert nicht das aktuelle Kreditsystem diesen eigentlich natürlichen Prozess von erst sparen und dann verleihen?
Ja, absolut. Das ist auch wieder interessant in Bezug auf Bitcoin und eben Hard Money im Allgemeinen, weil in einem reinen Hard Money Standard, wie er bei Bitcoin existiert, kannst du ja eigentlich nur Geld leihen, was jemand anders nicht mehr hat, wie wir auch vorhin besprochen haben. Und Geld kann ja streng genommen nicht an zwei Orten gleichzeitig existieren, also zumindest unserem Verständnis nach. Und das ist ja ein reines Problem von Papiergeld oder von digitalem Fiat-Geld auch heute, weil du einfach irgendein Geld ausstellen kannst und erfinden kannst. Und es gibt so ein ganz schönes Zitat von Thomas Jefferson, der im Prinzip auch Mitarchitekt des US-Dollars war, der gesagt hat, "No one has a natural right to the trade of a money lender, but he who has money to lend." Und das ist auch interessant, also die Founding Fathers in Amerika, die hatten das Problem auch schon auf dem Schirm und hatten auch einige Jahrzehnte mit Fiat-Geld, Fiat-Währung hinter sich und haben deshalb den US-Dollar anfänglich so als reine Münzwährung rausgebracht. Und die Aussage, die unterstreicht das eben auch nochmal, wie sehr das so in den Köpfen angekommen war. Und erst durch den Bürgerkrieg im 19. Jahrhundert wurde massenhaft Geld gedruckt, also Papierdollars. Und ja, ich würde eben auch sagen, wie du in der Frage erwähntest, so, das ist irgendwie eine Perversion und unnatürlich.
Bleiben wir bei Politikern. Wir haben noch so ein schönes Zitat von Theodor Heuss, erster Bundespräsident der Bundesrepublik. Ich zitiere, sparsam sein ist nicht in erster Linie eine nationalökonomische Funktion, sondern eine menschliche Haltung. Wer spart, will frei sein. Da hat der Theodor Heuss im Prinzip so ein bisschen die Verknüpfung vom Sparen zum Freiheitsbegriff im Prinzip gemacht. Also das Zitat stammt vom Weltspartag 1952. Damals hatte Sparen offensichtlich noch eine bisschen größere Bedeutung. Den Weltspartag gibt's immer noch, kommen wir gleich nochmal drauf. Aber ich frage mich schon, inwiefern da so ein bisschen, naja, Sparen und Freiheit zusammenpasst.
Ja, absolut. Wer spart und Kapital aufbaut, ist vor allem frei zu entscheiden, was er mit seinem Einkommen unternimmt. Er hat Optionalität, er kann vielleicht auch irgendwann in größeren Dimensionen denken, je mehr er hat. Und umgekehrt ist natürlich Verschuldung grundsätzlich das Gegenteil von Freiheit. Du bist Rechenschaft schuldig, du bist gebunden, vielleicht über Jahre, vielleicht über Jahrzehnte. Und legt dein Leben fest, legt deine Entscheidung fest und gibt auch anderen Menschen so gewissermaßen eine Macht über dich. Und ja, man kann natürlich auch fragen, ob Geld ausgeben irgendwie eine Art von Freiheit ist. Klar, ich will jetzt auch nicht dafür plädieren, dass man nur spart und hortet. Aber es geht ja ein bisschen um das Maß. Und ich glaube, da hat Theodor Heuss was Wahres gesagt.
Ja, lass uns nochmal einen Blick auf Kultur und Gesellschaft werfen. Max Weber, berühmter Soziologe, auch der hat sich zum Sparen geäußert. Und zwar hielt er das für einen Eckpfeiler der Gesellschaft. Und da merkt man, naja, Sparen hat offensichtlich schon länger eine große Bedeutung im gesellschaftlichen Zusammenleben. Und auch heute findet man eben ganz viele kulturhistorische Analogien so zum Sparen, unter anderem das Sparschwein, ne?
Ja, also ich finde auch, Sparen ist extrem kulturell stark verankert und ich glaube, man findet da viele, viele Analogien, wenn man sich die Bitcoin-Kultur heute anschaut und allein die Geldgefäße sind ja super interessant. Also nicht nur das Sparschwein, auch alle möglichen Geldkisten und Goldaufbewahrungsdinge. Also es ist super interessant, sich das anzuschauen. Und wo sozusagen auch das Gefäß, in dem Geld aufbewahrt wird, selber schon kunstvoll oder wertvoll ist und so eine Aussage ist. Und das eigentliche Sparschwein war ja mal so ein Tongefäß, das man auch erstmal zerstören musste, um an sein Geld zu kommen. Also wurde sozusagen eine natürliche Hürde eingebaut. Und wo wieder dieses Thema Zurückhaltung ein bisschen mit drin ist. Und nur weil der Farbton in der Farbe Pück oder Pick hieß, hat man daraus am Ende durch einen Witz, englischen Witz, die Piggy Bank gemacht, also das Sparschwein. Aber ja, die Wertigkeit, die man da sieht, also jetzt bei historischen Sparschweinen oder bei irgendwelchen Kisten, das erinnert mich extrem an das, was man heute bei Hardware Wallets beziehungsweise vor allem bei diesen Seed Phrase Plates und so weiter sieht. Wobei ja eigentlich das Hardware Wallet fast zweitrangig ist. Es geht ja eher um das Aufbewahren der Seed Phrase, seiner Keys. Und da spürst du eigentlich diese Wertigkeit und die niedrige Zeitpräferenz. Und auch das eben als physischen Niederschlag der Sparkultur gibt es nur bei Bitcoin. Und ich habe auch ein bisschen gebraucht, um diese Verbindung herzustellen, aber und mich gefragt, warum ich das so faszinierend finde. Aber ich glaube, das ist wirklich eine einmalige Sache, die man heute erlebt, dass diese Geldaufbewahrung an sich zelebriert wird und kulturell verankert wird. Und Bitcoin only.
Ja, ist schon interessant, dass du auch gesagt hast mit dem Sparschwein, das muss man halt physisch kaputt machen, um dann an die Münzen zu kommen. Man kann ja auch Bitcoin sozusagen timelocken und dann sich also sozusagen digitale Barrieren bauen, um dann sozusagen noch weiter die Zeitpräferenz zu senken oder sich selbst Hürden zu bauen, eben die Bitcoins nicht auszugeben. Insofern, ja, voll die Aufnahme aus der Vergangenheit ins Moderne transportiert und ja, verbessert. Also man kann sich da ja selbst wirklich quasi selbst verbieten, sein Angespartes auszugeben in einem klaren Moment. Schon interessant. Wir wollen nochmal so einen Blick auf den Weltspartag werfen. Den gibt es tatsächlich noch, hat irgendwie nicht mehr so viel Bedeutung, oder?
Ja, im Prinzip keine. Aber geschichtlich super interessant, weil der Weltspartag ja eine globale Kampagne ganz vieler Banken war. Und ich weiß auch nicht, ob es jemals vorher eine Kampagne in der Größenordnung gab. Also wirklich im Prinzip eine globale Aktivierung. Und das im Jahr 1925 hat es angefangen. Und das ist interessant, weil es natürlich nicht allzu lang nach dem Ersten Weltkrieg war und fast direkt nach der Weimarer Hyperinflation und sollte natürlich die Bürger dazu bewegen, Geld zu sparen, wieder zu vertrauen, das Geld den Banken anzuvertrauen. Denn für die Banken war das ja auch zu dem Zeitpunkt auch wichtig, also Liquidität haben. Und ich finde es spannend, das so gerade als Spiegelbild dieser ganzen Entwicklung des Geldsystems zu beobachten, eben auch diese im Prinzip der Bedeutungsverlust dieses Tages. Und das siehst du auch, wenn du die Plakate anschaust und über die Jahrzehnte die Bildsprache beobachtest. Und das ist am Anfang sehr ernsthaft und sehr tugendhaft. Und am Ende wird daraus eigentlich so ein Kinderspiel. Und rein pädagogischer Natur. Im Prinzip, wir haben so ein paar Sparsamkeitsverhaltensmuster, die wir den Kindern weitergeben. Und das Sparschwein ist eigentlich dann nur noch so ein symbolischer Gegenstand, ist vielleicht auch einfach grafisch dann interessant. Und da bringt man Kindern bei, mit Geld umzugehen. Ja, und das ist interessant, diese Bildsprache zu vergleichen. Und wenn man da natürlich so interpretieren, spekulieren will, kann man natürlich auch so 1971 und die ganze Fiat-Bewegung drin wiederfinden in dieser Bildsprache.
Genau, 1971 war das Ende des Bretton Woods-Systems, ne? Also wo dann so eine Dollar vom Goldstandard gelöst wurde.
Genau, und super interessant auch, dass der Weltspartag auf den 31.10. gelegt wurde. Das ist ja auch ein Datum, was Bitcoiner durchaus kennen.
Ja, das wusste ich tatsächlich auch nicht. Das habe ich dann in deinem Blog-Beitrag zum ersten Mal gelernt. Übrigens auch große Leseempfehlung hier, Dematerialize Blog übers Sparen. Da findet ihr übrigens auch die Poster, von denen Holger gerade gesprochen hatte. Also, dass das Bitcoin-Whitepaper nämlich am Spartag veröffentlicht wurde, ist bestimmt kein Zufall, oder?
Ja, es ist super interessant. Es ist letztendlich eine weitere von vielen, vielen Referenzen, die Satoshi uns mitgegeben hat. Ostereiern. Und ja, dass es eben nicht nur der Reformationstag ist, sondern eben auch der Weltspartag. Und es ist super interessant, finde ich.
Genau, also wir haben ja schon so ein bisschen über Sparkultur und im Vergleich zu eben ja der wegfallenden Relevanz des Weltspartags auch über das Fiat-System gesprochen. Aber würden natürlich den Blick jetzt wieder auf Bitcoin lenken und ich habe mich gefragt, ob Bitcoin auch so eine Art Renaissance sein kann fürs Sparen.
Ja, finde ich auf jeden Fall, absolut. Bitcoiner zelebrieren, Geld zu sparen, Geld zu hodeln, Sets zu stapeln, Sets zu stacken und das im Prinzip auch über alles zu stellen. Und teilweise sind das natürlich Twitter-Memes und durchaus bewusst übertrieben. Aber man sieht schon Menschen, die bewusst Entscheidungen gegen den Konsum treffen. Du hattest es ja auch vorhin angesprochen bei dir selber. Teilweise sogar Autos verkaufen, Häuser verkaufen, weil sie lieber in Bitcoin sparen.
Stühle,
genau. Pierre Rochard. Und das ist auf vielen Ebenen interessant. Das macht Spahn irgendwie zu einer Tugend, zu was Spielerischem auch, was Spaß macht und was cool ist, was Menschen auch anspricht. Und ich glaube, das ist eben das, was wir eingangs auch besprochen haben mit der Sparkultur. Also es macht keinen Sinn zu fordern, dass man muss eine Sparkultur entwickeln. Also Kultur entwickelt sich, Kultur macht Spaß und verbreitet sich, weil sie Spaß macht oder weil es eine Bedeutung hat. Und das ist eben der Punkt. Und ja, das ist eine Bekenntnis zur Zukunft, irgendwie eine hoffnungsvolle Eigenschaft und niedrige Zeitpräferenz. Und interessant ist, wenn man wieder an diese religiösen Tugenden geht, dann ist dort Sparen eher eben so Konsequenz davon, dass man asketisch lebt und dann hat man Geld übrig. Und bei Bitcoinern ist es eben so, dass die Satoshis vordergründig das Wichtigste sind und die anderen Entscheidungen werden so danach getroffen. Und also in dem Fall kann ich nur noch ein altes Auto fahren, weil ich eben vorher alles in Bitcoin gesteckt habe.
Spannenderweise, ich habe ja auch einen Hintergrund in VWL und das Wort Zeitpräferenz ist, glaube ich, in keiner einzigen meiner Vorlesungen aufgetaucht. Das habe ich erst gelernt, als ich mich mit Bitcoin auseinandergesetzt habe. Und das ist ja irgendwie so auch schon fast ein Meme, aber ja auch eine ökonomische Größe, die Zeitpräferenz, super wichtig im Bitcoin-Sektor. Und das ist ja auch so häufig eben die Begründung, warum man eben Satoshis nicht ausgibt, ne?
Ja, klar. Am Ende hat natürlich gibt's natürlich immer Opportunitätskosten, weil es ja in der Zukunft immer noch besser werden kann. Und das steckt ja am Ende dahinter. Und das ist ja auch am Ende eine super schöne Haltung, weil man zeigt, dass Zeitpräferenz niedrig ist. Das heißt also, irgendwie glaubt man an die gute Zukunft. Und das ist ja irgendwie eine hoffnungsvolle Sache. Und es gibt ja sozusagen auch eine Seite, die dem gewidmet ist, diesen Opportunitätskosten, Bitcoin or Shit, die einfach
hält, wie viel, übrigens.
Ja, wie viel Geld man heute hätte, wenn man bestimmte Gegenstände nicht gekauft hätte. Und ganz, ganz cool gemacht, weil das halt alles so sehr angesagte, aber auch so alltägliche Gegenstände sind, die man teilweise selber auch gekauft hat. Und hatten wir ja auch vorher schon drüber gesprochen, also wenn man 2012 statt im iPad Mini Bitcoin gekauft hätte, würde man 109,3 BTC oder wie viel sind das jetzt? Fast 4 Millionen Dollar haben. Ja, aber klar, warum nicht ausgeben? Ist letztendlich eine interessante Frage. Und ich denke, dass es bei Bitcoin einfach diese 100%ige Garantie ist, dass man einen bestimmten Anteil etwas an einem Gesamten hat. Und man muss das Ganze vielleicht so erklären. Geld entsteht ja eigentlich durch einen wirtschaftlichen Vorgang. Jemand erbringt eine Leistung und daraus entsteht sozusagen ein Güteranspruch. Und durch Geld gilt dieser Anspruch sozusagen an alle, an den gesamten Markt. Und im Prinzip hat man einen Anspruch auf den Anteil des gesamten Markts. Und wichtig ist also, dass diese gesamte Geldmenge nicht verwässert wird, weil natürlich eine Ausweitung der Menge diesen Anspruch immer weiter verkleinert. Und Bitcoin ist ja sozusagen die erste Technologie, die 100%ig garantiert, dass das nicht so ist, die dir das mathematisch garantiert. Und so gesehen ist Bitcoin eigentlich das erste richtig messbare, verlässliche Geld und dazu noch von jedem Einzelnen überprüfbar. Und eigentlich ist Bitcoin fast wie ein Zollstock, so ein Metermaß für Geld. Und dazu hatte ich auch mal einen Artikel geschrieben. Und wenn man sich die Geschichte des Meters so als Maßeinheit anschaut, findet man erstaunliche Ähnlichkeiten zu Bitcoin als System. Also bei der Festlegung des Meters hatte man nämlich dasselbe Problem, dass nämlich dieser Meter, wie lang der ist, wirklich von jedem auch überprüfbar sein müsste. Und man kann ja nicht einfach einen Meter mit einem Zollstock messen. Irgendwo muss es auch einen Originalmeter geben. Und am Anfang hatte man so einen Urmeter in Paris und davon hat man dann Kopien angelegt. Und dann hat man eigentlich dieses ganze System dezentralisiert und hat in jedes Land quasi eine Kopie gelegt und verteilt, sozusagen dezentralisiert. Und das war dann aber auch irgendwann nicht mehr präzise genug. Und dann hat man angefangen, den Meter über Lichtgeschwindigkeit als Referenz darzustellen. Also irgendwie so ein bisschen wie bei Bitcoin, don't trust, verify und dezentralisieren. Und ich glaube, das ist am Ende der Clou bei Bitcoin. Und diese Verlässlichkeit des Systems erlaubt Menschen, an die Zukunft zu glauben und dann auch eben zu sparen. Und das ist, glaube ich, die Begründung dieser ganzen Sparkultur.
Ja, wunderbares Schlusswort. Ja, also man kann sich ja fast vorstellen, durch Bitcoin hat jeder so eine Art Urmeter im Wohnzimmer, wenn man eine Full Node betreibt, kostet $100, kostet nicht viel und jeder kann eben alles verifizieren und auch dafür sorgen, dass es bei den 21 Millionen Bitcoin bleibt, auf die man ja wettet. Ja, Holger, vielen, vielen Dank, dass du zu Gast warst im Podcast. Kannst du noch einmal sagen, wo unsere Hörerinnen und Hörer dich finden können und vielleicht auch, wie dein Blog heißt?
Ja, danke dir auf jeden Fall. Ja, ich schreibe ab und zu was auf Twitter und dort findet man mich einfach unter meinem Namen, Holger von Krosigk, und mein Blog heißt dematerialize mit z.blog und auch da schreibe ich, wenn ich dazu komme, hier und da mal einen Beitrag und ja, danke.
Gerne. Und wir hören uns wie immer in einer Woche.